Das würde ich nicht
Hallo
sagen.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um
Qualitätsmanagement. Wir haben gerade
Normen
neu gestartet. Wir hatten eben noch 100
Bier.
Wenn dich das interessiert,
Kornmann,
Urskorn noch einmal zurück
in die Schiffe von der Firma Dequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich
in deinem Unternehmen umsetzt. Das machen wir aber auch entspannt.
Also auch das. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion.
Ich gehe mal fest davon aus, dass wir
viel Spaß mit der
heutigen Folge. Wenn ich zu dir komme, sowieso kein internes Audit machen, sondern Management Review und gucken, was wir gerade ziehen und alles fertig machen. Ja. Und dann lege ich das offizielle Audit einfach auf den Freitag. Dann können wir sagen, wir haben am Donnerstag erst Management Review gemacht und haben dann am Freitag das Audit gemacht. Das kann ich ja daheim machen. Das ist das mache ich tiefenentspannt.
Ja, okay. Ja, hätte ich auch gesagt, dass wir ein bisschen durch die Sachen gehen, die noch to-do sind, die offen sind. Also ich werde vorher noch mit Martin das Management-Review einmal durchgehen.
Genau.
Wenn der da keine Ergänzung hat, ansonsten fand ich das schon sehr gut. Ich hätte halt noch so ein paar Verbesserungssachen vielleicht reingeschrieben, weißt du, so wie zum Beispiel, dass wir nochmal die Aufteilung von Confluence-Freigaben vielleicht angehen wollen. Vielleicht auch, dass wir das KI-Thema bei uns stärker fördern wollen. All die Sachen, die wir dieses Jahr sowieso gemacht haben.
Genau. Schreib das gerne rein. Was mir wichtig ist, du musst KPIs und Ziele musst du noch fertig machen. Sowohl für letztes Jahr als auch für dieses Jahr.
Wir brauchen also die KPIs sind ja dieselben geblieben.
Ja,
wir brauchen gegebenenfalls zusätzliche Ziele. Wir haben ein Ziel jetzt weiterverfolgt. Das ist diese IT-Konzeptsache. Die ist inzwischen auf unserer Website. Das ist ein GXP-IT-Check. Ja. Das ist fertig. Seit einer Woche ist das auf der Website. Also das ist sogar schon abgeschlossen, aber es geht ja nur für 25.
Ja, genau.
Was deswegen wir vielleicht ist das bräuchten, wären halt ein paar neue Ziele.
Ein paar neue Ziele für 26.
Ja.
Da kannst du dir ja mal
was... Das eine Ziel war KI-Einführung für alle. Das haben wir jetzt auch schon geschafft.
Ja, aber wir müssen uns halt echt... Also wir sind ja bei euch... Sorry, Kerstin, wenn jetzt skip einfach. Wir sind ja bei euch. Wir machen ja keine Ziele, nur dass da ein Ziel steht. Also hast du wirkliche Ziele?
Nein, sowas würden wir nie tun.
Genau. Hast du wirkliche Ziele für geil, wir sind gleich in Bewertung der Leistung.
Ja, ja.
Also die Frage ist halt, hast du wirkliche Ziele, die du brauchst in deinem Unternehmen? Und dann hast du gewiss Ziele. Ja. Also, ja, ey, das lass uns.
Ja, klar. Das sind bei uns thematische Ziele und wirtschaftliche Ziele hauptsächlich.
Ja.
Wo wir uns hin entwickeln wollen. Aber ja, genau. Das können wir dann nächste Woche diskutieren.
Das besprechen wir einfach nächste Woche in aller Seelenruhe, wenn wir bei euch sind, am Donnerstag. Mhm. Und dann ziehe ich halt dann fürs interne Audit, wenn ich es auf dem Papier nächste Woche Donnerstag oder übernächste Woche um halb mache, ist auch vollkommen scheißegal. Ich mache es nur vorm externen Audit und wir müssen uns treffen, dass wir es bei euch mal gerade ziehen. So, dann versuche ich mal einzuleiten, dass wir starten können. Michael, ich grüße dich. Hallo.
Hi, Michael.
Hi. Hat uns doch tatsächlich letzte Aufnahme der Fehlerteufel ereilt. Kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, ist uns wohl ganz knapp gegen Ende reingekrätscht.
Genau. Das nochmal für alle, die den letzten vielleicht nicht gehört haben oder jetzt hier sind und ganz wichtig und spannend wissen wollen, wie es fertig gegangen wäre. Wir haben uns das Transkript tatsächlich nochmal angeguckt, wir zwei sind nochmal kritisch durchgegangen und außer, dass wir noch mal abgedriftet sind in Sperrlagerdiskussionen und wieder beim Risikomanagement gelandet sind, waren es tatsächlich nur 4 Minuten, die gefehlt haben und da nichts mehr drinne war, was den 872 noch wirklich mit nachhaltigem Inhalt gefüllt hätte. Schließen wir 872 hiermit ab und würden damit dann auch heute mit dem schönen großen Kapitel Nummer 9 starten. Was hältst du davon?
Bin ich dabei, weil ich glaube, wir haben uns da eh nochmal in ein paar Beispielen verloren und starten wir heute gleich.
Ist uns ja noch nie passiert,
genau,
dass
noch
wir uns
nie.
In Diskussionen und Beispielen verloren haben.
Dass wir uns in Diskussionen und Themen verstricken und am Ende doch wieder beim Risikomanagement rauskommen, das ist nicht neu.
Ich würde es auch für heute prophezeien.
Ja, insofern ist der Mehrwert sicherlich absolut da gewesen, aber wir müssen es leider ausklammern.
Ja, und jetzt nochmal nachsprechen oder jetzt nochmal die Themen nochmal aufgreifen, was wir da hatten. Das hätte halt echt, das wäre nicht zielführend und genau.
Genau, von das daher, vielleicht auch zur Info, alles, was wir hier gerade besprechen, ist natürlich hochgradig durchgeplant. Wir haben natürlich ein Skript, was wir absolut so nachsprechen könnten, wenn wir wollten. Nein, haben wir natürlich nicht. Was wir hier machen, ist natürlich vom Thema festgelegt, aber wir reden hier wirklich ganz locker und ungeskriptet. Deswegen lassen sich die Sachen auch nicht immer so schön reproduzieren, sondern es ist tatsächlich eine Momentaufnahme aus einem entspannten Gespräch, muss man so sagen.
Und so soll es auch sein, weil nur dann hast du das echte Leben und die echten Meinungen. Wenn du dann anfängst und machst, das gibt's ja. Du kannst dir inzwischen Transkripte auch vernünftig über KIs erstellen und dann liefert dir die KI ein Transkript zum Thema, wo immer noch der Sprecher drin ist und du ganz genau siehst, welcher Sprecher das ist. Dann ist aber der nächste Schritt, dann kannst du auch deine Stimme irgendwo antrainieren, kannst das Transkript nehmen und kannst es in die KI werfen. Aber dann ist es kein Podcast mehr, dann finde ich, dann wird's halt echt boring, weil es nur noch durchgeskriptet ist. Aber die Technik wäre soweit, aber das machen wir bitte nicht. Wir bleiben genau bei dem so, wie wir es hier tun.
Die Technik ist schon lange da. Ich meine, viele KIs von Google oder so, Notebook LM, die können problemlos aus jedem Thema einen Podcast machen. Aber ich finde, das hat noch nicht so viel Charakter und auch noch nicht die persönliche Erfahrung. Macht auch weniger Spaß. Vor allem, das kommt direkt auf den Punkt und muss ich nicht wie hier erst mal 2 Minuten noch ein bisschen Geblubber über den letzten Podcast anhören. Wäre doch langweilig.
Lass uns starten.
Ich würde sagen, wir starten rein für das Thema, wofür die Leute da sind. ISO 9001, wir sind in Kapitel 9, werden uns heute, denke ich, Kapitel 9.1 anschauen. Also Kapitel 9 ist Bewertung der Leistung und 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung. Ich würde sagen, 9.2 internes Audit holen wir uns für einen extra Podcast, weil ich glaube, gerade über dieses Thema heute kann man sehr, sehr viel streiten, reden und gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen. Wie siehst du das?
Ja, das ist für mich, finde ich, ein heißes Thema. Lass uns aber mal mit 9.1, mit dem allgemeinen Sachen losgehen. Worum geht es eigentlich in dem ganzen 9er oder in dem 9.1er Kapitel? Im Prinzip geht es darum, korrigier mich, wenn ich es falsch sehe. Wir haben jetzt die ganzen Kapitel von oben runter schon durch. Wir sind jetzt durch das 8er Kapitel durch, wo wir die ganzen Themen hatten mit wir stellen was her, wir gucken, ob es in Ordnung ist. Wenn es nicht in Ordnung ist, korrigieren wir es. Wir haben das ganze Kapitel im Prinzip von der Norm jetzt bis an den Punkt durch, wo wir uns mal hinsetzen sollten und sollten mal überlegen, läuft das so, wie ich mir das vorstelle? Sind die Dinge, die ich mache, wirklich wichtig oder richtig? Was möchte ich überwachen? Wie will ich es überwachen? Und wie tracke ich quasi, dass ich für mich sagen kann, mein Unternehmen performt korrekt? Das finde ich so, ist so übergeordnet, sehe ich den 9.1er drin.
Ja, kann ich nicht viel dazu sagen, außer sehe ich genauso. Wir gucken uns alles an, reflektieren und entscheiden, wo Handlungsbedarf ist, weil Messen, Analyse und Bewertung halt das Thema ist. Also ich gucke nicht nur den Status quo, wie ist es, und messe, sage ich mal, nach, sondern Analyse und Bewertung ist halt ein eigener Schluss, den ich daraus ziehe. Und das ist halt das, wie es in der Zukunft weitergeht. Und das ist auch der große Unterschied. Nicht nur aufschreiben, wie es ist, sondern auch gucken, was wollen wir tun, um besser zu werden? Oder wollen wir überhaupt etwas ändern? Oder wohin geht die Reise? So seine Schlüsse draus ziehen.
So, da ist so der Klassiker, oder versteigen wir mal anders da ein, wie machen wir es denn? Also wenn wir uns konkret den 9.1.1er angucken und sagen, die Organisation muss bestimmen, was überwacht und gemessen werden muss. Das ist ja, das klingt so einfach, aber da hängt so viel Futter mit dahinter, weil was muss ich denn messen und was muss ich überwachen? Ja, und ich finde, da geht's schon los. Und da muss der Erste schon mal sich wirklich Gedanken machen, was, oder?
Ja, weil ich würde auch sagen, nicht alles, was messbar ist, ist grundsätzlich steuerungsrelevant. Weil messen kann man viel. Die Frage ist, hat es am Ende denn einen Sinn? Also liefert es mir ein Ergebnis, auf dessen Basis ich eine Entscheidung treffen kann? Ja. Also ich gehe ja immer gern so ein bisschen von unseren klassischen Prozesslandkarten aus. Wenn ich einen Prozess habe, dann kommt am Ende ja irgendetwas raus. Ich habe ja irgendeine Art des Outputs. Ich habe ja eine Erwartung an diesen Prozess, was da am Ende rausfallen soll. So, das ist, sage ich mal, auf Prozessebene das eine Ding. Das heißt, das ist ja etwas, was ich mir angucken kann. Was sind die Ergebnisse meiner Prozesse und sind die, wie ich sie will? Und natürlich kann ich auch auf viel kleinere Ebene gucken. hat ein Produkt, eine Dienstleistung, am Ende eine gewisse Leistung, eine gewisse Form, ein gewisses Maß, was auch immer das Kriterium ist, und wird das so erfüllt? Oder liefert es das dann am Ende beim Kunden? Und für mich sind Messpunkte halt die Punkte, wo ich sage, das sind Stellschrauben, wo ich entscheiden kann, muss ich eingreifen oder nicht. Also muss ich etwas ändern, muss ich etwas anpassen und liefert es mir ein Ergebnis darüber oder eine Information, ob das so ist, wie ich es haben will. Darauf läuft es eigentlich für mich raus. Diese Messpunkte sollen mir sagen, ist das so, wie ich das haben möchte? Oder muss ich irgendwo dran drehen?
Genau.
Und aber dazu gehört halt auch keinen Nonsens zu messen, der halt viel Zeit kostet.
Genau.
Also, ja?
Dazu musst du halt für dich deine Messpunkte definieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Was du auch gerade gesagt hast, du musst halt einfach wissen, was ich brauche und welchen Messpunkt setze ich mir. Das finde ich ist ein super wichtiges Thema, weil einfach pauschal sich was runter zu googeln oder irgend sowas oder was zu messen, damit man 911 erfüllt hat. Also wer viel misst, misst viel Mist. Die Sache ist die, du musst halt für dich deine Punkte setzen, die du brauchst, damit du weißt, dass dein Unternehmen performt.
Ja, und das ist so das Thema, wo ich sage, viele messen eigentlich zu viel, analysieren aber zu wenig.
Ja.
Also es steht am Ende irgendwo eine Zahl, aus der keine Rückschlüsse gezogen werden. Und oft werden auch zu viel negative Sachen gemessen. Und ich finde halt, man muss sowie positive sowie negative Ergebnisse hinterfragen.
Genau.
Man muss sagen, warum sind wir gerade so erfolgreich? Oder halt, warum vielleicht auch nicht? Weil ich möchte mich hier künftig verbessern. Und da ist es auch so, dass man das dann gesamtheitlich irgendwo betrachten muss, weil viele irgendwie kleine Einzelwerte sind vielleicht dann auch nicht immer die Frage, sondern du musst halt gucken, funktioniert mein Unternehmen in der Gesamtheit konstant gut? Und was sind die Antworten, die ich dafür brauche? Also sind wir im Trend da, wo wir sein wollen?
Genau. Du brauchst die Flughöhe, auf der du misst. Und was super wichtig ist, du musst die Zahlen belastbar analysieren können. Also vergiss es, damit irgendwelchen Bauchgefühls zu arbeiten, sondern such dir in deinem Unternehmen belastbare Zahlen. Und ein Klassiker, stelle keine Frage, auf der du die Antwort nicht verträgst. Du musst halt dir darüber auch klar sein, wenn du das machst, können halt eben auch aus den Analysezahlen Ergebnisse kommen, die dir vielleicht mal nicht schmecken. Also such dir auch auf gar keinen Fall Zahlen oder Faktoren, um deine grüne Wiese, um deine heile Welt zu haben, sondern stell auch durchaus mal Zahlen. Zahlen kommen wir gleich rüber. Fang mal an und sag KPIs und setz dir durchaus realistische Ziele oder realistische KPIs und guck mal wirklich, was du brauchst. Aber sei dir gewiss, es kann auch mal passieren, es ist nicht die grüne Landschaft, die rauskommt, sondern du hast dann halt mal eine hohe Fehlerquote oder einen Umsatzrückgang oder.
Ja, und da hast du schon eine ganz wichtige Sache angesprochen, nämlich das Ziel. Ich brauche für so eine Kennzahl natürlich einen Vergleich.
Ja.
Also ich brauche irgendein Kriterium, das es sagt gut, schlecht. Das kann intern sein, das kann eine externe Zahl von meinem Kunden sein, das kann von meiner Konkurrenz sein, je nachdem, worum es geht, um einen Teil, um einen Prozess, was auch immer. Und das ist wirklich entscheidend, dass man sich wirklich genau überlegt, wo sollte es denn im Idealfall sein? Und natürlich kann da auch mal was rauskommen, was einem nicht gefällt. Und ich meine, manche arbeiten auch nach diesem Prinzip, die sagen, was ich nicht messe, kann nicht schlecht sein.
Ja.
Das stimmt im Umkehrschluss, aber so wird halt aus einem Risiko halt auch schnell mal eine Krise, ne?
Ja.
Ich meine, es gibt auch diesen, ich habe gerade den Namen vergessen, dieses Paradoxon von dem einen, der gesagt hat, sobald man etwas misst, ist die Kennzahl wertlos, weil man dadurch in den Prozess eingreift. Das ist so dieses andere Gegenpart. Ja. Da musste ich mich, habe ich letztens einen LinkedIn-Post von jemandem drüber gesehen, der das nochmal gepostet hatte, da war es aus dem IT-Bereich. Und es hat mich an eine Story erinnert, jetzt muss ich kurz eine Story einbauen, wo es auch darum ging, dass IT-Tickets gemessen wurden. Also in einem Unternehmen wurde geguckt, wie viele Tickets sind bei der IT. Und die hatten ganz, ganz lange das Problem, dass zu viele Tickets unbearbeitet geblieben sind. Und dann war das KPI die Anzahl der nicht angesehenen Tickets.
Ja.
Die daraus entstanden ist. Also die haben gesagt, okay, es werden zu wenig Tickets bearbeitet. Das heißt, Die neue Kennzahl ist nicht, ist die, also KPI ist Anzahl an bearbeiteten Tickets. So, das Ganze hat aber eine kleine Schwachstelle gehabt, weil es war jedem bewusst, dass das KPI eben genau die Zahl der bearbeiteten Tickets ist. Ein Ticket gilt aber als bearbeitet in diesem Unternehmen, sobald man das Ticket öffnet einmal, ob man es abgeschlossen hat oder nicht. Das ist dann wieder so das Ding. Das heißt, wenn alle geöffnet waren, alle Tickets, dann waren alle bearbeitet. Ja, und das wollte ich daraus gerade so ein bisschen ableiten. Also man muss gucken, dass das Ganze einem Sinn entspricht. Also ja. KPIs oder Ziele, Kennzahlen, wie auch immer, die man einfach aushebeln kann, die keinen Sinn machen, weil sie keinen Wert haben, das kann man sich auch sparen.
Genau.
Und das muss man eben hinterfragen. Ist das eine sinnvolle Metrik, die mir wirklich eine Antwort liefert? Ja. Weil es liefert mir eben nicht die Antwort, ob alle Tickets bearbeitet wurden. Die wäre vielleicht da, wenn ich wüsste, ob diese Dinge abgeschlossen sind, ob sie in einem gewissen Zeit bearbeitet wurden, ob die Probleme gelöst wurden oder sowas. Das wäre eine andere Metrik, aber ich muss halt wirklich gucken, macht es wirklich Sinn, was ich da gerade mache.
Genau, das ist, glaube ich, die wichtige Sache. Nicht auf Teufel komm raus, einfach KPI, 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 um irgendwas, fast gesagt, um irgendeinen Auditor glücklich zu machen, sondern such dir die KPIs sinnvoll in deinem Unternehmen, die du wirklich brauchst, um dein Unternehmen zu steuern. Ja, das gibt halt einfach Dinge, da macht's Messen vielleicht wenig Sinn oder es macht nicht immer bei irgendeinem Unternehmen Sinn, sondern such dir wirklich das. Anzahl der angelegten Supportanfragen ist mit Sicherheit kein gutes KPI, weil was willst du da für eine Aussage haben? Und wie du gerade sagst, der Unbearbeiteten ist auch keine wirklich coole Aussage. Gibt es nicht bei der Bahn das Thema, dass ein ausgefallener Zug nicht mehr in die Verspätungsstatistik reinfällt? War da nicht auch mal irgend sowas? Also unter 10 Minuten ist, glaube ich, überhaupt nicht verspätet. Und irgendwann sagen sie, wenn er ganz ausfällt, fällt er nicht ein anderes Thema. Egal. Aber wo ich hin will, ist, du musst halt einfach für dich klar machen, was will ich wirklich sinnvoll bei mir messen, damit ich für mein Unternehmen, damit auch vernünftig arbeiten kann und Ergebnisse finde, auf deren Basis ich nachher eine Analyse und eine Bewertung durchführen kann. Das finde ich ist eine super wichtige Sache.
Ja.
So. Und wenn du dir darüber klar bist, was du hast, dann musst du dir Gedanken machen, wo kriege ich die Zahl her und wie ermittle ich die Zahl? Und das Ganze auch wiederholbar sauber hinzukriegen. Weil wenn wir über KPIs sprechen, hast du ja den eigentlichen Benefit erst durch ein KPI, wenn du in irgendwelche Trends reingehst und kannst die Zahlen bewerten. Wöchentlich, quartalsmäßig, jährlich, wie auch immer. Das heißt, du musst eine verlässliche Datenquelle haben und musst verlässlich beschreiben, wie du den KPI ermittelst und wer sich drum kümmert. Weil selber schon passiert, wenn du das nicht sauber beschreibst und es wechselt der QMB oder selbst du machst halt KPIs nur einmal im Jahr und guckst dir einmal im Jahr die KPI-Liste an und du hast dahinter nicht die exakte, ich sage jetzt einfach mal eine Methode, ja, die Messung und die Methode beschrieben, wie du das machst, vergiss es, dass du dir nach einem Jahr noch exakt die gleichen KPIs aus der gleichen Stelle aus den Rippen ziehen kannst. Das hast du nicht mehr im Kopf, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber vergiss es, das Risiko, dass du davor stehst und sagst, boah, Anzahl der Mitarbeiter, wie haben wir das jetzt erfasst? Wenn die Personalabteilung gefragt, haben wir geguckt, wie viele User bei uns im Managementsystem angelegt sind, haben wir ein Organigramm, haben wir eine Schulungsmarkt, wo greife ich denn die Zahlen her? Oder Umsetzungsgrad, Anzahl der Schulungen, die durchgeführt worden sind, dass du einfach guckst, wie hoch ist der Quotient der umgesetzten Schulung. Wenn du da nicht reinschreibst, was die Quelle ist und wie du das gemacht hast, bist du verloren. Meine persönliche Meinung. Das musst du dir, oder bist verloren, bist du nicht, aber du hast ganz viel Arbeit und musst dich wieder neu reindenken in der Thematik. Deswegen beschreibt bitte die Methoden sauber, die ihr habt zur Messung und zur Erfassung.
Ja. Da bin ich auch voll dabei. Das sollte irgendwo stehen, wo die Zahl herkommt, wie sie sich zusammensetzt. Ja. Weil teilweise ziehst du ja solche Zahlen auch automatisiert aus dem ERP-System, aus dem QM-System, weil es dir das direkt rausrechnet. Das ist die eine Sache. Das heißt, du musst wissen, was im Hintergrund passiert. Und die andere Sache ist, man merkt oft auch mal nach einem Jahr, dass eine KPI vielleicht nicht richtig platziert ist, ein bisschen angepasst werden muss oder schlicht und ergreifend vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis genau. liefert. So, genau. dann muss man sie austauschen. Vielleicht ja. auch nicht. Vielleicht muss man sie auch komplett entsorgen. Diese Option gibt es ja auch. Weil man muss regelmäßig hinterfragen, macht es Sinn, was ich da messe? Und wenn nicht, dann weg damit, sage ich. Und dann ja. sollst du aber nachvollziehen können, warum haben wir das denn da damals gemacht? Was haben ja. wir gemessen und wie können wir es anpassen? Ja. Insofern gehört das für mich absolut rein. Also du kannst nicht nur sagen, wir messen das, sondern warum, wie, was kommt, was spielt dort alles mit rein? Welcher Zeitraum? Und was ist uns dabei wichtig? Was waren denn die Ziele, die hinter dieser Kennzahl stehen?
Ja.
Und da sind wir dann auch bei dem anderen Punkt, wo du gesagt hast, wer legt es denn eigentlich fest? Und ich finde, da ist ganz, ganz wichtig zu gucken, wofür die Kennzahl ist. Also das hat ja verschiedene Ebenen. Ich sage ja immer so schön, und ich glaube, im Podcast habe ich es auch schon gesagt, so ein QM-System, das hast du ja vor allem dann, wenn du als Firma so groß geworden bist, dass du als Geschäftsführer deine Idee von Qualität nicht mehr jedem erzählen kannst. Und du hast dafür ein System, was das für dich macht und was das für dich überwacht. Mhm. Das heißt, du ziehst als Geschäftsführer dort Zahlen raus, weil du nicht mehr alles selber machen kannst, die dir sagen, es läuft gut oder es läuft schlecht. Diese Zahlen kriegst du vielleicht von deinen Führungsmitarbeitern. Das heißt, die Führungsmitarbeiter haben vielleicht, oder die Prozessverantwortlichen an der Stelle, sind das vielleicht sogar schon direkt, vielleicht ist auch noch jemand dazwischen, haben wieder eigene Kennzahlen.
Ja.
Also ich finde, es kann hier sehr unterschiedliche Kennzahlen geben und die können auch für sehr unterschiedliche Personen sein. Also es kann Kennzahlen geben, die die Prozessverantwortlichen von ihren Mitarbeitern sammeln, um zu sagen, der Prozess läuft. Und es kann sein, dass die das in einer weiteren Kennzahl vielleicht auch zusammenfassen, um das der Geschäftsleitung zu melden. Also das Ganze hat Schichten so ein bisschen, würde ich behaupten.
Ja.
Und es kommt immer sehr darauf an, wer braucht denn an dieser Stelle eine Information, eine Kennzahl? Und das ist dann noch derjenige, der sie bestenfalls festlegt oder halt bewertet.
Genau. Und du kannst dann auch, wenn du über dieses Mehrlayer-Modell, wo du gerade drüber gesprochen bist, auch durchaus sagen, dass wir je nachdem von unten ein, zwei Kennzahlen nach oben weitergeben, weil die fürs Management interessant sind, aber die den Rest der Kennzahlen halt einfach unten lassen. Und auf Nachfrage, Hashtag Management Review, dann hast du die Häufigkeit, ja, dass du die Frage hast, wie häufig frage ich sie ab? Will ich sie einmal im Monat abfragen? Frage ich sie einmal im Jahr ab? Frage ich sie einmal im Quartal ab? Einmal im Jahr ist vielleicht ein bisschen blöd, weil du Trends halt nicht sauber erkennen kannst. Einmal am Tag wäre vielleicht ein bisschen häufig, weil du entsprechend da zu nervöses System hättest. Auch das muss man sich überlegen. Aber du hast gerade noch eine interessante Sache gesprochen. Ich möchte gerne einen Faden ganz kurz wieder aufnehmen, bevor wir über die KPIs weitersprechen. Du hast eben gesagt, wenn man alte KPIs nicht mehr braucht, muss man die ändern oder entsorgen. Jetzt ist meine Frage, vergibst du KPI-IDs? Also gibst du KPIs eindeutige Namen? Also ordnest du die eindeutig zu bei dir in deiner Beratung, in deinem QM-System, oder ist das für dich eher so salopper Kram? Weil, kurz meine Meinung dann dazu, ich vergebe immer eindeutige IDs und ich lasse auch, wenn eine ID nicht mehr benutzt wird, also ein KPI nicht mehr gemessen wird, die Nummer wird bei mir nicht mehr vergeben. Für mich ist immer, ich sage jetzt einfach mal irgendein Beispiel, immer KPI 15 ist Schulungsumsetzungsgrad, sage ich jetzt einfach mal. Ich rück da nicht mehr rum. Verstehst du, was ich meine? Sondern alles, was an neuen KPIs kommt, kriegt höherwertige Nummern, aber ich vergebe die alten Nummern nicht mehr mit anderen Inhalten. Verstehst du, wo ich hin will?
Ja, das ist ja etwas, was man bei Arbeitsanweisungen, SOPs, ja. sehr oft genauso macht,
genau.
dass man Nummern nicht nochmal vergibt, um auch eine Verwechslungsgefahr ein bisschen auszuschließen. Ja. Und es hat auch manchmal Vorteile, wenn man in irgendwelchen Tabellen arbeitet, dass du einfach fortlaufend arbeitest.
Ja.
Unabhängig davon, was die Nummer ist, du gehst einfach voran. Also ich finde schon, dass es schon irgendeine Art der ID haben sollte, ob das jetzt eine Codenummer ist, was weiß ich, die KPI 003 oder so, oder ob das die KPI irgendwas ist, die einen Namen hat, was weiß ich, Mitarbeiter, die gekündigt haben oder sowas, dann ist das auch okay. Aber es sollte schon ein, wie sagt man, Unique Identifier haben, der klar sagt, das ist das Ding.
Ja.
Und entweder halt mit einem sprechenden Namen oder einer Nummer oder beides zusammen, was einem gefällt, was gut ins System passt. Aber das würde ich schon sagen, weil du solltest schon eine gewisse Struktur haben. Und ich würde Alter auch nicht überschreiben, weil es kann ja sein, dass es vielleicht irgendwann mal Sinn macht, das nochmal zu messen. Oder dass man jemand nach historischen Daten fragt. Das ist immer für mich so ein Datenintegritätsthema an der Stelle.
Ja.
Und das ist ja gerade im hochregulierten Bereich sowieso wichtig. Da darfst du sowieso nichts doppelt und dreifach vergeben. Da ist bei uns nicht mal Namenskürzel werden ja nochmal vergeben für 15 Jahre.
Vollkommen korrekt, ja.
Das ist da keine, weil ich muss ja alles ewig lang zurückverfolgen können. Ne? So, das heißt, selbst sowas vergebe ich nicht neu. Insofern bin ich da dabei.
Und genau da ist nämlich ein Kunde mal reingefallen von mir. Also nachdem er mein Kunde war, nicht mehr, aber da ist er reingefallen, weil der halt einfach ziemlich kreativ in der ID-Zuordnung mit KPIs war. Und er hat schon mit Nummern gearbeitet, aber hinten war der Zweck immer ein anderer. Das heißt, wenn der sich was Neues überlegt hat und hat gesagt, ich brauche den einen nicht mehr, hat er gesagt, ach, die 8 ist ja frei und die 8 ist jetzt nicht mehr Personal, sondern Umsatz. Sage ich jetzt einfach mal als Beispiel. Und der ist dadurch, also grundsätzlich, warum ich da hin will, ist, was wir eben schon angesprochen haben, du kriegst ja den Mehrwert erst, wenn du die KPIs vergleichst. Im Idealfall ziehst du dir irgendeinen Graphen über das ganze Ding und kannst Trendanalysen machen. Und du kannst halt vergessen, irgendwelche Trendanalysen zu machen, wenn du in historische Daten guckst und du dich nicht darauf verlassen kannst, dass halt eben dieser KPI, den du da hast, immer das Gleiche gemessen hat. Und wenn du dich da nicht darauf verlassen kannst, sprich, wenn du nicht weißt, heute war es Personal, übermorgen war es der Umsatz und so weiter auf der ID, bist du halt verloren im Kontext mit irgendwelchen Trendanalysen.
Ja. Es ist auch eher eigentlich keine wirklich komplizierte Sache. Also es ist ähnlich, wie ich meine Dokumente benenne, so tue ich dann auch diese Sachen benennen. Das ist in irgendeiner Tabelle, in meinem Wissensmanagementsystem, in meinem Wiki. Und da kann ich das ganz einfach fortlaufend machen. Also es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt sehr schwer wäre. Das ist nur eine Empfehlung, dass das jeder macht, weil es macht es einfacher, es macht zukünftige Analysen einfacher. Es macht es auch einfacher, wenn ich irgendwann mal vielleicht Daten aus meinem QM-System mit KI auslese oder sogar nur als Mensch, dass alles ordentlich gepflegt ist und einfach auch nachvollziehbar. Dann gibt es auch keine Verwirrungen oder Vertauschungen. Also ja, ich finde, das ist halt ein guter Standard, würde ich sagen, das so zu machen. Und wenn man es das erste Mal macht, würde ich es gleich mitmachen. Klar, wenn ich jetzt sage, ich habe nur 5 KPIs, was für sehr, sehr kleine Unternehmen ja der Fall sein kann, aber mir sehr wenig erscheint, dann kann ich denen auch nur Namen geben, aber um ehrlich zu sein, ich würde es gleich richtig aufziehen. Aber das kommt mir eine gute Frage hinten raus für dich.
Ja.
Wie viel KPIs sollte ein Unternehmen haben?
Alle.
Gut.
Also ich kann es schwer, also ich finde immer, das ist immer so eine Frage, immer wenn ich zu den Kunden gehe und in der Beratung dran bin und zwischen 3 und 150 habe ich schon alles gesehen. Mhm. Und wenn ich bei 3 bin, versuche ich immer so rauszukitzeln. Dann sage ich immer, naja, 3 ist vielleicht wahr. Wollt ihr euch nicht nochmal unterhalten? Wollt ihr nicht nochmal in euch gehen? Macht euch mal Gedanken. Gute 10 werdet ihr schon schaffen, wenn ihr euch vernünftig mal Gedanken macht und reflektiert auf der ganzen Seite. Und wenn ich einen Kunden habe, der, wie gesagt, die 150 oder was hat, da setze ich mich drauf und dann überlege ich und dann sage ich, naja, wie wichtig ist jetzt das KPI? Kaffeeverbrauch oder wie wichtig ist das KPI, Klopapierrollenverbrauch auf der Männertoilette, braucht ihr das wirklich oder ist es ein KPI, weil es irgendwann mal, ist es ein KPI, weil in irgendeinem Audit mal eine Abweichung zum Thema KPI kam und ihr angefangen habt, ein wenig kreativ zu sein und dann finden wir uns immer so auf so ein Mittelmaß runter, persönliche Einschätzung, alles unter 10 scheint mir ein wenig grob zu sein und alles über 30 ein wenig überzogen. Aber das ist nur so ein reines Bauchgefühl, kommt absolut aus Unternehmen an. Wie siehst du das?
Eigentlich wäre ich schon mit deiner ersten Antwort zufrieden gewesen, wo du gesagt hast, alle, die relevant sind. Ja. Und ich bin auch der Meinung, wenn man zum Beispiel genau aus deinem schönen Beispiel eins macht, weil der Auditor gemeint hat, das sollte doch eins geben, wenn es für uns keinen Sinn ergibt, nein. Also wenn ich keinen Mehrwert daraus ziehe, dann brauche ich das nicht. Das ist eben halt auch die Frage, braucht wirklich alles ein KPI? Also ich bin der Meinung, wenn man prozessbasiert arbeitet und ein Prozess ein Output hat, dann kann man das in der Regel auch irgendwie messen. Muss man vielleicht schon irgendwie gucken. Aber ich muss nicht per se alles mit einem KPI belegen. Und ich muss auch, finde ich, ein bisschen Unterschied machen zwischen KPIs und Qualitätszielen so ein bisschen. Ja, oder wie siehst du das?
Nee, das definitiv. Also für mich sind Qualitätsziele, Dinge, die ich einmalig erreichen möchte, Einführung einer ISO-Norm, Beratungsvertrag mit Kurs Kornmann oder die Qualis abschließen, Neubau, neue Serverinfrastruktur hochziehen, das sind alles so einmalige Targets, die ich als Ziel erreichen kann. KPIs sind für mich das, was wir gerade besprochen haben, fortlaufende Events, die ich regelmäßig tracke. Jetzt komme ich zu dem ISO-Auditor, sagt der ISO, ja, ihr habt nur KPIs, wo sind denn eure Ziele? Ja, KPI ist ein Ziel. Das ist ja ein Ziel, nur das hat das Thema, dass ich es fortlaufend tracke und mir darüber auch meine Trendanalysen fahren kann und kann dir genau sagen, was los ist. Wohingegen ein Ziel als Ziel, was ist, das hätte ich gern. Hätte gern jetzt 25% mehr Umsatz. Ich möchte jetzt auf den amerikanischen Markt gehen. Ich möchte mich von Microsoft 365 lösen. Ich möchte eine neue Halle bauen. Ich möchte alle unsere Firmenfahrzeuge auf Elektromobilität umstellen. Das sind alles legitime Ziele, die ich in der 9001 aufschreiben kann und die ich mir aber auch selbst als Unternehmen setze. Also da auch ganz kurz. Ziele ziehe ich mir auch nicht aus der Nase, nur damit ich ein Ziel im Audit stehen habe, sondern das, was mir keiner erzählen kann, ist, dass kein Unternehmen Ziele hat. Jedes Unternehmen hat in irgendeiner Art und Weise Ziele und hat in irgendeiner Art und Weise Dinge, die sie sich fürs laufende Geschäftsjahr vorgenommen hat. Ziele.
Ja, ich finde das aber sehr, sehr wichtig, voneinander zu trennen, weil ich habe das Gefühl, das wird manchmal ein bisschen durcheinander geschmissen, weil es ist für mich ähnlich. So ein Ziel ist eher so eine strukturelle oder oft strukturelle Veränderung, die dich halt dann dauerhaft begleitet und das, was halt in der Regel aus deiner Prozessleistung an deinen Produkten anfällt, das sind halt Sachen, die du stetig überwachst, um sie halt anzupassen, zu justieren, auch zu sagen, wir sind drüber, drunter, was müssen wir machen? Also, wo du viel mehr Rückschlüsse auf diesen laufenden Betrieb, aufs Tagesgeschäft einfach schließt.
Fortlaufende Ziele, wenn die Diskussion aufhört.
Ja. Ja. Ja, und es macht schon einen kleinen Unterschied. Man muss im QM-System auch ein bisschen trennen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, lass uns. Ansonsten,
ja.
Zu KPI habe ich auch noch eine Frage für dich. Und zwar, würde mich mal deine Meinung interessieren, wie du das siehst. Und zwar, ich sehe auf LinkedIn eine Menge Schrott zum Thema KPIs, muss ich zugeben, wenn man so Postings guckt. Aber einen, den ich immer wieder sehe, den 100 Leute voneinander abschreiben, sind so diese Übersetzungen für KPIs, dass die Leute sagen, ja, Key Performance Indizes, das ist ja so old school, eigentlich muss es heißen, keep people interested, keep people informed und meistens sind es noch 3-4 andere. Also so ein paar Analogien dazu. Was hältst du von so Sachen?
Also für mich ist ein KPI ein KPI. Und ich halte von dem ganzen Firlefanz nichts. Also sorry, wenn ich das so salopp sage. Aber ich setze mir in meinem Unternehmen, ich bin jetzt in der Produktion, ich setze mir ein Ziel, ich setze mir ein KPI. Den KPI überwache ich über eine definierte Funktion und den suche ich mir raus. Und sicherlich ist es interessant, wenn meine Mitarbeiter wissen, wo ich hin will. Ja, wir haben den KPI, Ausschussquote unter 5% oder was auch immer. Sicherlich ist das interessant, aber das Tracken an sich sehe ich in der Führungsebene und nicht jeder Mitarbeiter muss über jeden KPI informiert sein und nicht jeder Mitarbeiter muss jederzeit da irgendwie animiert werden und mit irgendwelchen Zeigern in der Produktion, wo ein Zeiger live geht mit irgendwelchen KI-Funktionen. Jetzt sind wir bei dem KPI noch auf hellgelb, gleich noch ein bisschen was, dann bist du schon grün und tschakka und das ist nicht meine Welt. Ich finde, KPIs sollten im Ziel in dem Unternehmen unaufgeregt erfasst und analysiert werden und das Mindset von Unternehmen sollte so ticken, dass es verständlich ist, dass die Mitarbeiter ohne Peitsche und ohne irgendwelche KI-Bilder mit irgendwelchen Graphen an irgendwelchen Monitoren dazu angeregt werden, vernünftig zu arbeiten.
Mhm. Ja, das geht in eine sehr ähnliche Richtung, wie ich das sehe. Ich finde es immer interessant, wenn ich die Sachen sehe, weil ich verstehe die Intention hinten dran, dass man sagt, ja, so rein rechnerische Kennzahlen, es geht ja darum, die Leute interessiert zu halten am Prozess, den Prozess zu verbessern und alles. Dem stimme ich ja alles zu. Ich finde es wichtig, dass man die Leute da bei der Stange hält, aber das ist oft so etwas, was gerade so in Produktionssachen nicht zielt, weil wir über blanke Zahlen tatsächlich reden, über Messungen, über Zentimeter, über Gewichte, über Farbcodes, irgendwas oder Analyseergebnisse in vielen Fällen oder halt über ein Produkt, was sich sehr genau beschreiben lässt. Ich finde, da zielt sowas nicht. Wenn ich jetzt in Branchen bin, Dienstleistungsbranchen, wo das vielleicht nicht so auf die Zahl definiert ist, macht das für mich schon etwas mehr Sinn. Aber ich finde auch, es ist so eine Gratwanderung. Einerseits willst du, dass natürlich alle entsprechend informiert sind und darüber Bescheid wissen. Aber auf der anderen Seite muss man auch, wie du auch schön gesagt hast, sehr genau gucken, mit wem muss ich denn alles teilen? Oder mit wem muss ich was teilen? Denn nicht jeder muss alles sehen und nicht jeder muss bei jeder Zahl mitsprechen. Weil was die Leute immer so ein bisschen vergessen ist, über diese Zahlen zu sprechen, das Analysieren, das Sammeln, das kostet alles Zeit. Ja. Also da kann man auch eine Menge Zeit verschwenden und Daten sammeln, die man gar nicht braucht. Und das in Runden diskutieren, die vielleicht viel zu groß sind, wo ein Prozessverantwortlicher und zwei Mitarbeiter vielleicht gereicht hätten und wo man auch sagen kann, diese Kennzahlen, zum Beispiel diese 5 Teilprozesse, werden nur vom Prozessverantwortlichen und den Mitarbeitern diskutiert. Und der Prozessverantwortliche macht daraus vielleicht eine Gesamtkennzahl für den Prozess, die er dann der Geschäftsleitung weiterleitet. Weil irgendwo muss man Informationen auch kondensieren. Und gerade in unserem KI-Zeitalter ist Kondensieren von Informationen unfassbar wichtig, weil sonst kann es gar niemand mehr verarbeiten. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur überlegt, was erfassen wir da alles, sondern welche Menschen haben denn mit diesen Zahlen oder mit diesen Ergebnissen überhaupt Kontakt? Wer braucht es denn und wer nicht? Ja. Das finde ich eine sehr wichtige Überlegung an der Stelle.
Ja, gehe ich vollkommen mit.
Und es muss nicht jeder immer alles mitbekommen, weil dafür hat keiner Zeit tatsächlich. Nur die wichtigen Sachen halt.
Die wenigsten Lust, ja. Also auch das, frag mal in einer 15-Personen-Meeting-Einladung, wer von denen da wirklich mit dabei sein soll. Das ist ein anderes Thema, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. Michael, bevor wir uns in der Zeit verlieren und noch nicht mal den 9.1er-Kapitel fertig kriegen, lass uns mal rübergehen zur Kundenzufriedenheit. Wie macht ihr es bei euch? Ihr seid auch 9001 zertifiziert. Gebt mal einen Schwank aus dem echten Leben.
Ja, natürlich ausschließlich über einen Kundenbefragungsbogen, einmal im Jahr und sonst nichts.
Per Fax bitte.
Genau, nein, Spaß beiseite. Ja. Das ist ja irgendwie so der Running Gag, dass man einfach eine Kundenumfrage macht. Und das ist so das Erste, was vielen so in den Kopf kommt, aber das reicht natürlich nicht. Also Kundenzufriedenheit ist ja ein komplexes und durchaus umfangreiches Thema. Und das ist etwas, was man meiner Meinung nach nicht nur einmal im Jahr betrachten kann. Also wenn man so viele Kunden hat und alles so gut funktioniert, dass das so ist, das ist sehr schön und in vielen Fällen im größeren Rahmen ja. Aber Kundenzufriedenheit ist etwas für mich, was eigentlich sehr viel regelmäßiger angeschaut gehört und was auch sehr, sehr viele verschiedene Quellen hat, weil je nach Geschäftsfeld, in dem du unterwegs bist, ist es ja nicht nur, ich schicke meinem Kunden eine Umfrage und 10% der Leute antworten und den einen ist es eh egal, weil sie nicht planen, Folgeaufträge zu machen und dann werde ich es nie erfahren. Und andere denken, ja, schön und gut, interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Also das ist für mich vielschichtig, weil diese Information, wie zufrieden deine Kunden sind, die steckt in ganz, ganz vielen Sachen drin. Das sind nicht nur Beschwerden, Reklamationen. Das sind auch Themen wie, bekomme ich Folgeaufträge, kündigen Kunden, wie gut laufen Retouren ab vielleicht, wie verlaufen irgendwelche Eskalationen, also werde ich weiterempfohlen, welche Rückmeldung kriege ich vielleicht aus dem Vertrieb und aus dem Kundenservice, weil oft stecken ja so wichtige Informationen in irgendwelchen persönlichen Detailgesprächen. Ja. Also das, was irgendjemand dem Vertriebler, mit dem er sich gut versteht, am Telefon gesagt hat, was er niemals in eine E-Mail reinschreiben würde vielleicht auch. Mhm. Ne? Und auch so Projektabschlussgespräche, die übrigens viel zu selten geführt werden, meiner Meinung nach.
Ja, viel zu selten.
Kundenbesuche, einfach nur bei Kunden vor Ort zu sein und mal nach der Stimmung zu fragen, wie es an der Kaffeemaschine, weißt du, wie läuft es bei euch so, was ist das Ding? Oder auch vielleicht, weil du Aufträge nicht gekriegt hast, mal nachzufragen, warum denn eigentlich nicht? Also bevor tatsächlich eine Beauftragung stattgefunden hat, auch mal das mit reinzunehmen. Rückmeldung von deinen Zwischenhändlern vielleicht, von Partnern oder indirekte Sachen. Es ist ja nicht nur Social Media und alles, wo du Rückmeldung herkriegst. Also ich finde, Kundenzufriedenheit, und es steht ja in der Norm nur so als Anmerkung drin, dass es da verschiedene Sachen gibt, wie das aussehen könnte, ist für mich etwas, das hat ganz, ganz viele Quellen. Und nicht jede Quelle davon ist auch immer auf dem Papier eine Zahl oder eine E-Mail, sondern das sind oft Gespräche. Und ich finde, da gehört auch nicht nur dazu, was vielleicht schief läuft, sondern wenn unsere Mitarbeiter jemand am Telefon sagt oder per E-Mail, dass etwas besonders gut gelaufen ist, dass wir besonders zufrieden sind, wir erfassen auch diese positiven Rückmeldungen. Einerseits finde ich das schön fürs Team, dass man das sieht, dass man auch sagen kann, es läuft bei uns. Und nicht nur, weil sich keiner beschwert hat, sondern weil die Leute auch sagen, was gut war. Weil das ist genauso, wenn du auf Google Maps irgendwelche Restaurantkritiken siehst. Die Leute, die unzufrieden haben, die haben in 2 Sekunden Review geschrieben. Aber wann hast du das letzte Mal, wo du von einem Restaurant sehr zufrieden warst, dich danach hingesetzt und hast gesagt, super geil, jederzeit wieder. Die positiven Stimmen werden halt oft viel zu selten erfasst. Ich finde das aber auch wichtig, weil das zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und du kannst da ganz, ganz viele Sachen dir angucken und auch Sachen sammeln, wo man denkt, ach, das ist doch jetzt nicht wirklich eine Kennzahl. Ich finde schon, positive Kundenrückmeldungen sind auch eine Kennzahl. Sagt mir nämlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja.
Sind wir wieder oben? Definiere und bestimme, was du wirklich brauchst, um dein Unternehmen zu ticken. Und du bist super, finde ich, da war so viel Inhalt drin. Ne? Kundenzufriedenheit ist halt eben nicht, einmal im Jahr irgend so eine Kundenumfrage zu machen, damit ich halt 912 erfülle. Vergesst, lasst es einfach. Also kommen gleich noch zu, was vielleicht geht, aber selbst da kann ich aus Erfahrung sprechen, funktioniert auch nicht wirklich. Die Zeiten sind vorbei, wo man per Fax oder per Brief irgendwelche Kundenumfragen rausmacht. Und was auch definitiv vorbei ist, irgendwie, ich sage jetzt mal, mit irgendeiner Software und sei es Microsoft Forms, irgendwie so 20 Punkte und 20 Fragebögen zu machen und die an irgendwelche Kunden zu verteilen. In der Regel sind die Rücklaufquoten, nennen wir es mal vorsichtig, erbärmlich. Es funktioniert nicht, es meldet kaum noch einer zurück. Das heißt, ich habe da sowieso keine verlässlichen Ergebnisse. Und wenn mir ein Kunde kommt und sagt, ja, wir machen Umfrage, und ich dann einfach nur frage, wie viel habt ihr rausgeschickt, wie viel habt ihr zurückgekriegt, was sind die Ergebnisse, sind die Ergebnisse repräsentativ? Und viel wichtiger, wenn ihr so eine geringe Quote habt, dann ist ja wohl euer Prozess nicht wirksam, sonst wäre die Quote wohl höher. Also das sind alles so Sachen, und du kriegst halt die Wirksamkeit auch nicht schlecht, du kriegst den Kunden halt nicht gezwungen, da zu antworten. Und da gibst du dich in Themen rein, die du einfach nicht willst. Das funktioniert nicht sauber, meiner Meinung nach. Was aber sauber funktioniert, sind ganz, ganz viele Themen, wie du eben gesprochen hast. Mal ein Gespräch, mal eine Diskussion, mal die Reklamationsquote betrachten, mal gucken, dass die Rücklaufquoten und die Turnaround-Time im Unternehmen funktioniert. Mal Marktanalysen machen, mal gucken, mal am Kunden sein. Total verrückt, ihn einfach mal fragen, wenn man sowieso bei ihm ist oder sowas zu machen. Das finde ich, das funktioniert noch. Und Kundenzufriedenheit ist nicht ein KPI, also nicht ein Faktor, sondern das sind verschiedene.
Ja, ich denke auch, die Mischung macht's. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Fragebogen. Also Fragebögen sind nicht komplett verkehrt grundsätzlich, aber meiner Meinung nach nur dann effektiv und sinnvoll, wenn sie halt entsprechend platziert sind. Also, dass du zum Beispiel sagst, ich tue einmal im Jahr an alle meine Kunden einen schicken, ohne dass was Besonderes war. Das kannst du vergessen. Die Antwortrate ist mies. Ja. Ist meiner Meinung nach, funktioniert sowas nie. Was du machen kannst, du hast eine Schulung für 15 Leute gemacht, schickst direkt im Anschluss ein Ding drum, sagst, hier sind 5 Fragen, kurzer Feedbackbogen, ich will das Ding besser machen, was hat euch gefallen, was nicht. Sowas funktioniert gut. Das ist auch wunderbar, aber das musst du dann in diesem Moment machen. Das ist nicht, wo du sagen kannst, das mache ich halbjährlich, ihr habt 10 Schulungen bei uns gemacht, wie waren die letzten 10 Schulungen für euch? Ja. Da kann sich niemand mehr was dran erinnern, sondern du brauchst das Feedback, wenn es frisch ist. Deswegen auch bin ich so ein Fan auch so von Projektabschlussgesprächen. Und das auch systematisch zu machen und auch zu sagen, irgendwo, wenn eure Mitarbeiter Projekte zu Ende führen, zum Beispiel wie bei uns als Dienstleister, dann wird halt auch mal gefragt, was war gut, was war schlecht, was hat euch gefallen, hat das gepasst, war alles drin, was ihr euch erwartet habt, vielleicht hättet ihr euch etwas extra gewünscht oder sowas. Also das jetzt nicht so als exakte Frage, aber um die Intention hinten dran zu sehen, um Informationen zu bekommen, müssen wir uns verändern, hat das alles gepasst, gibt es vielleicht Anpassungen, hat der Kunde vielleicht Bedürfnisse, die wir bisher nicht auf dem Schirm gehabt haben und für künftige Projekte aber wissen sollten. Und da gehört auch eine gewisse Systematik hinten dran, finde ich, dass man seine Mitarbeiter auch da entsprechend ein bisschen schult, diese Sachen zu fragen und das nicht zu vergessen, weil das sind wertvolle Informationen. Also das ist für mich sogar ein Thema, wo ich sage, das gehört auch in Arbeitsanweisungen vielleicht irgendwo mal rein. Jetzt nicht lang und breit auf 10 Seiten breit getreten, aber da gehört irgendwo in den Projektmanagementprozess auch rein. Ja, frag am Ende mal das Thema hier, kontinuierliche Verbesserung. Frag mal den Kunden, wie es ihm gefallen hat, wie es ihm geht. Ne? Also muss man nicht breit treten, aber so als kleine Information, dass jeder weiß, das muss gemacht werden. Weil wenn ich am Ende des Jahres sage, ja, jetzt fehlen mir die ganzen Informationen, jetzt gehe ich mal auf die Suche, was wo ist, dann kann ich lang suchen.
Verliere ich.
Dann ist auch die Hälfte weg, dann kann sich auch keiner mehr dran erinnern. Ja. Wenn ich das aber irgendwo mehr im Prozess drin habe, dass ich sage, okay, es wird halt am Ende mal aufgeschrieben. Und wenn es nur 5 Fragen sind, also wenn nur der Mitarbeiter das Formblatt ausfüllt oder die Formsache ist ja auch egal.
Ja, aber
dann ist das ja auch okay. Das muss ja nur nicht mal der Kunde machen. Aber der Mitarbeiter muss wissen, ich muss vielleicht ein paar Sachen fragen und das, was ich da Feedback kriege, das schreibe ich halt irgendwo rein. Genau. Ist oft die einfache Variante für den Kunden und tut in der Regel nicht weh und liefert sinnvolle Informationen.
Ja, was ich halt immer bei diesen Umfragen, auch da wieder, jedes Jahr eine andere Umfrage mit jedes Jahr anderen Ergebnissen wird dir nie einen vergleichbaren Wert liefern. Drüber haben wir eben gesprochen mit KPIs. Was ich tatsächlich oder was einige Kunden von mir machen und was wir auch schon bei einigen Sachen reingemacht haben, das ist einfach Umfrage ja, aber fortlaufend und immer. Und zwar über diesen NPS, über diesen Net Promoter Score. Also eine einzige Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns weiterempfehlen würden? Und das ist so eine standardisierte Kiste, geht von 1 bis 10 und hast einen entsprechenden Wert dann dahinter. Und den einfach fortlaufend irgendwie als Hyperlink oder als Hyperlink in eine E-Mail-Signatur rein, was alle E-Mails permanent rausstreuen, ja. Bitte geben Sie uns Feedback und du gehst auf irgendein Formular und hast nur eine Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns weiterempfehlen? Du klickst da drauf, du sagst vielen Dank und dann ist gut. Weil wenn du so Umfragen hast, wir haben auch schon mit dauerhaften Umfragen gearbeitet, unten in der Signatur. Bitte bewerten Sie uns. Da hast du halt, wenn du mehr wie eins oder mehr wie drei, vier Fragen hast, hast du halt dermaßen schnell eine sauhohe Absprungrate, weil keiner mehr Bock hat, sich da durchzuklicken. Ich habe jetzt letzte Woche, ich hatte mein Auto in der Werkstatt und hat letzte Woche dann auch gleich direkt einen Feedbackbogen bekommen und ich weiß, ich bin QMler, ich weiß, dass Firmen von Feedback leben. Ich drücke dann da auch mal drauf und helfe denen, dass die entsprechende Erfahrung haben. Aber das waren 5 oder 6 Seiten, da waren irgendwie 30 Fragen, wo ich dann ganz kurz davor war, wo ich gesagt habe, ich habe euch gern, ich mache das, mein Händler ist super, es macht Spaß, ich bewerte ihn gern positiv, aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, mich hier eine Viertelstunde lang mit irgendeinem Firlefanz zu beschäftigen. Und dann waren sogar Textfelder noch Pflichtfelder. Dann habe ich hake halt immer an, aber was will ich mit Textfeldern? Ja, ich drücke das durch und dann macht damit, was ihr wollt. Und dann konnte ich den Fragebogen noch nicht mal ausfüllen, weil in dem Textfeld stand, hier müssen mindestens 5 Zeichen stehen. Ja gut, dann habe ich halt da oben reingeschrieben, hier müssen mindestens 5 Zeichen stehen und habe Absenden gedrückt. Weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich verworfen. Also du musst sehr niederschwellig, wenn du mit Sachen oder mit Umfragen was machen willst, musst du sehr niederschwellig halten, meiner Meinung nach, musst es reproduzierbar, vergleichbar haben. Und du darfst auf gar keinen Fall, wie du es auch schon gesagt hast, einmal im Jahr raussenden. Das kannst du knicken. Das muss nach dem Event sein. Bei mir war es direkt nach dem Service, 2 Tage später. Beziehungsweise hast es halt einfach, gibst dem Kunden jederzeit die Möglichkeit, sich auch zu beschweren. Auch da mal ein positives Feedback abzugeben. Und dann kannst du damit einen Indikator haben, um die Kundenzufriedenheit zu messen, aber das ist definitiv nicht die Kundenzufriedenheit als Ganzes.
Ja, genau. Und es ist halt wie bei KPIs allgemein. Ich muss halt wissen, macht es Sinn, das Ding zu erfassen? Ist das hier ein sinnvolles Feedback? Und ob das jetzt so ein Kurzfragebogen ist oder halt die kurze Frage des Consultants, beides kommt auf denselben Input zurück am Ende und auf dasselbe Ergebnis. Und da muss man halt auch gucken, ist das sinnvoll? Weil gerade so Fragebögen, finde ich, denken sich viele, das wäre doch noch interessant, das wäre doch noch interessant. Und am Ende sind es dann halt doch 15 Fragen und derjenige braucht halt 5 Minuten und das ist zu lang.
Genau.
Gerade bei Fragebögen, das muss kurz und knapp sein und mir gerade die Minimuminformation liefern, sodass es jemanden wirklich nur 3 Schluck Kaffee kostet, hat sich durchgeklickt und fertig.
Ja.
Alles andere muss man meiner Meinung nach besser vorbereiten oder halt auch die Leute ein bisschen drauf vorbereiten, weil jemand, der 30 Fragen aufklickt, der denkt sich, kein Bock, nee.
Ja, genau.
Habe ich keinen Benefit, warum soll ich meine Zeit investieren?
Und du musst halt auch für dich als Unternehmen wieder sehen, welche Konsequenz hat die Antwort auf die Frage? Also bleib mal ganz normal, pauschal bei diesem NPS oder bleib bei irgendeiner Frage. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Serviceleistung? Das ist halt, wenn du 20 oder 30 oder 50 negative Ergebnisse kriegst und alle sagen, alles schlecht, hast du halt auch, und Gott sei Dank, wichtigerweise, aber dann mach dir auch gleich Gedanken über die Konsequenzen. Welche Maßnahmen leitest du dadurch ab, wenn du halt echt ein Problem hast? Und was sind KPIs wieder? Was sind deine Reaktionsschwellen? Wo sagst du, das ist cool, und wo sagst du, jetzt muss ich eingreifen? Und wie greife ich ein? Wann muss ich mir Gedanken machen? Also bei welcher Kundenzufriedenheit oder bei welchem KPI mit welchem Faktor habe ich eine Grenze, wo ich regulierend eingreifen muss? Also was toleriere ich und ab welchem Punkt greife ich ein? Und vielleicht auch, von was sind standardisierte Maßnahmen für den ganzen Kram? Schule ich Personen nach? Schmeiße ich Mitarbeiter? Also all diese ganzen Themen kommen mir dann auf. Sind Sie mit unserem Service zufrieden? Nein, Sie sind ein grottenschlechtes Unternehmen. Sie haben einen schlechten Service. Ich bin mit Ihnen gar nicht zufrieden. Dann musst du wohl was tun. Ja, und dann ist es halt so die Einschreitschwelle. Will ich 95% Kundenzufriedenheit in Summe über homogenisiert? Oder reichen mir 80%? Also das sind alles Themen, die ich mir in der Kundenzufriedenheit auch in aller Ruhe und auch bei allen anderen KPIs übrigens, wo ich mir Gedanken machen muss, wie bewerte ich das Ganze? Jetzt kommen wir rüber in den 913er rein. Wie bewerte ich das und welche Maßnahmen ziehe ich aus dem ganzen Kram?
Ja, und gerade das mit der Bewertung finde ich da einen guten Punkt, weil du es gerade gesagt hast, wenn du sagst, ich möchte 80% positive Rückmeldung oder sowas. Das heißt natürlich nicht, dass ich dann sagen kann, okay, KPI erreicht alles gut. Wenn jemand unzufrieden ist, egal wie wenige oder wie viele es sind, dann sollte man doch bitte ein Follow-up machen und mal nachfragen, ja, warum denn? Und nur weil jemand 1 von 5 Sternen gibt und sagt, ich war absolut unzufrieden, das ist keine vollständige Information. Sondern an der Stelle muss nachgefragt werden, ja, warum? Was war denn der Grund? Ja. Haben Sie nur die Person nicht gemocht, mit der Sie telefoniert hatten? Sind Sie heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? War das Produkt grottig? War die Lieferung vielleicht schlecht, was ein Dienstleister übernimmt und wo wir gar keinen Einfluss groß drauf haben? Was ist der Grund? Wo kam es her? Und nur mit dieser Info kann man dann halt besser werden und nicht sagen, okay, 80% waren zufrieden, damit sind wir jetzt glücklich, alles gut.
Ja, aber
und das ist halt diese Bewertung am Ende und die Analyse, dass ich halt wirklich auch was daraus ableite.
Das Schlimme sind ja schon die 80%. Also wir müssen echt aufpassen, dass wir es nicht überziehen und wir sind bei 913 schon mittendrin und wir können 913, weil wir es eben schon besprochen haben, ziemlich kürzen. Aber eine ganz kurze Sache. Kundenzufriedenheit, 80%. 80% wovon? Also ich hätte gerne Kundenzufriedenheit von 80%. Ja, 80% wovon? Also musst du sagen, jetzt spiele ich mal weiter und sag, wenn ich 80% Kundenzufriedenheit haben will, dann habe ich den KPI, maximal 20% der Kundenrückmeldungen sind negativ. So, jetzt habe ich nur 2 Positivrückmeldungen, nicht eine einzige Kundenrückmeldung. GPA, 100% KPI erreicht, garantiert nicht. Das ist keine Aussagekraft dahinter. Umgekehrt habe ich einen negativen bei nur 3 Kundenrückmeldungen, habe ich die 80% gerissen. Also dann habe ich KPI nicht erreicht. Was will ich da für eine Maßnahme? Also ich muss immer wissen, wovon, also wo ist die Quelle, was ist mein Schwellwert und was will ich wirklich messen, dass ich es wirklich messen kann und ich eine Aussage habe, ob das in Ordnung ist. Ja, also brauche ich Kundenzufriedenheit echt? Ich will 80% meiner Kunden sollen zufrieden sein. Wie will ich das greifen? Will ich alle Kunden fragen oder 20% von unseren Kundenrückmeldungen dürfen negativ sein? Ich weiß nicht, ob das ein KPI wäre. Kriegst du im Audit vielleicht noch mit der Auditor mal Zwinger und sagt, ja komm, passt schon, hast 912 ein bisschen was gemacht. Oder ob du wirklich das in Frage stellst, in eine Diskussion reingehst, weil belastbar wird es am Ende nicht sein.
Ja, weil man macht es sich da manchmal zu einfach, wenn du halt sagst, wir haben kaum Beschwerden, also sind die Kunden happy. Naja, vielleicht liegt es daran, dass dein Prozess, diese Beschwerden zu melden, viel zu kompliziert ist. Das hatten wir eben schon.
Richtig,
deswegen tut das niemand, weil niemand Lust hat, weil das vielleicht so schlecht war, dass die Leute noch nicht mehr mit dir reden wollen.
Die haben halt noch Bock, dir eine negative Rückmeldung zu geben.
Genau. Und auf der anderen Seite musst du auch sagen, ja, nicht jeder negative Kommentar, der vielleicht mal kommt, ist ein Qualitätsproblem.
Ja.
Weil es ist nicht alles sofort immer eine Riesenkatastrophe. Das kann auch mal eine falsche Kommunikation gewesen sein oder irgendwas. Ja. Und da muss man halt so ein bisschen die Balance finden und man braucht halt wirklich dieses vollständige Bild. Ne?
Genau.
Und man darf da halt nicht auch irgendwelche systematischen Fehler drin haben, wie zum Beispiel, ich erfasse nur das. Wenn ich nicht frage, gibt es kein Problem.
Ja.
Weißt du? Deswegen ist es so wichtig, einfach so ein vielschichtiges Bild zu haben und halt auch gerade so inoffizielle Quellen, wie halt so mal Gespräche unter 4 Augen, was natürlich nicht heißen soll, dass man hier massiv Datenschutz missachten sollte und private Gespräche mit seinem Kunden weitererzählt und dokumentiert und alles detailliert aufschreibt. Nein, aber es bedeutet, dass ich vielleicht aus Gesprächen die Stimmung eines Kunden mitbekomme.
Ja.
Etwas, was er mir erzählt und sagt, du hier und da, das sonst ist ja ganz gut, aber das und das ist nicht so. Sei das mit irgendeinem Vertriebler, mit irgendjemandem, der am Telefon hängt. Sowas, selbst wenn es nicht im QM-System vorgesehen ist, muss irgendwo weitergereicht werden,
diese Stimmung. Aber was würde denn...
tatsächliches Problem.
Aber was würde denn dagegen sprechen, Du hast ja gerade den Idealzustand beschrieben von einem Unternehmen, was Kundenzufriedenheit messen kann. Nämlich du hast gesagt, du hast einen Vertriebler. Was würde denn dagegen sprechen, wenn ich in meinem Kundenmanagementsystem oder an irgendeiner Stelle einfach nur sage, immer wenn ich den Kunden anrufe, höre ich, wie es ihm so geht, so ein Bauchgefühl, mal sprechen, wie denn so die Laune ist und bewerte das Ergebnis, was er mir gesagt hat, über eine Schulnote. Ich mache das einmal im Quartal und am Ende vom Jahr habe ich so eine Übersicht, wie der Kunde war. Am Januar hat er mir noch eine 1 gegeben, da war er noch freudestrahlend, weil er sich über das Weihnachtsgeschenk gefreut hat. Im Februar war noch alles in Ordnung. Im zweiten Quartal ging schon ein bisschen runter. Im dritten Quartal war er grottig, weil was nicht funktioniert hat. Da haben wir eine Bestellung versaut. Und im Quartal 4 ging es wieder leicht nach oben. Was spricht denn gegen sowas? Das ist das Beste oder das meiner Meinung nach das Effektivste, was du haben kannst. Jetzt kann immer noch irgendein Auditor kommen. Ja, die Zahl haben sie ja selbst erfasst. Die hat ihnen der Kunde ja nicht gegeben. Jetzt sind sie ja da einfach ins System gegangen, haben durchgeklickt. So what? Dann führen wir eine ganz andere Diskussion. Dann führen wir nämlich Diskussion der Glaubwürdigkeit der Mitarbeiter und die Unterstellung vom Auditor, dass er irgendwas fälscht, wenn ich das so hart sage. Also an irgendeiner Stelle, wie du schon gesagt hast, muss ich auch mal dahin gehen, dass ich sage, kompetente Personen erfassen was, eine Stimmung, Wahrnehmung. Wahrnehmung steht sogar in 912 drin. Ja, die Organisation muss die Wahrnehmung des Kunden über den Erfüllungsgrad seiner Ergebnisse überwachen, die Wahrnehmung, ja. Und das ist für mich vollkommen legitim, wenn das Unternehmen an der Stelle sagt, ich hatte ein Gespräch mit ihm, er ist aktuell mit uns eher so auf einer 2. Ja, mach Schulnoten, mach Skalen von 1 bis 10. Ich finde, das ist absolut legitim.
Das Lustige an der Sache finde ich, dass wir das ja in vielen Fällen schon längst haben, nämlich bei der Lieferantenbewertung, weil die meisten Unternehmen bewerten ihre Lieferanten auf ein Schulnotensystem. Ja. Und nicht nur nach objektiven, faktischen Sachen, sondern halt auch noch die Zusammenarbeit, Kommunikation. Und ich finde das vollkommen okay, solche, nennen wir es jetzt mal Soft Skills, damit reinzunehmen. Ja, also in so eine Bewertung gehört für ein vollständiges Ding auch was Menschliches. Nicht nur hat er jedes Mal die Lieferzeitpunkte eingehalten, alles. Da gehört ein vollständiges Bild rein. Und warum, wenn wir das für unsere Lieferanten machen, nicht auch für die Kunden? Ich wäre damit vollkommen im Reinen, weil ich sage, ja, geht doch, warum denn nicht? Ja. Weil guck mal, wir haben mit unseren Lieferanten genau dasselbe Thema. Du hast Lieferanten, die haben eine Top-Kommunikation, funktioniert immer alles super. Und dann geht halt mal eine von 100 Lieferungen schief. Ja, oder sagen wir mal, vielleicht 2, 3, 4 gehen schief. Okay, dann haben sie vielleicht ein Problem mit ihrer Lieferung, gibt Minusabzug in der Lieferantenbewertung. Auf der anderen Seite kriegen sie vielleicht einen Bonuspunkt, weil die Reklamation so gut handhaben, so schnell auch bearbeiten, dass ich sage, es ist kein tatsächliches Problem daraus entstanden. Also es ist trotzdem ein guter Lieferant. Nur weil es halt Probleme gibt, heißt das nicht, dass der Lieferant gleich schlecht ist. Und genauso nur weil der Kunde vielleicht ab und zu mal Probleme mit mir hat, heißt das nicht, dass ich ein schlechter Lieferant bin. Ja. Sondern dass halt Verbesserungspotenzial da ist. Und insofern könnte ich damit konform gehen und sagen, ja, warum denn nicht? Gibt es ja an anderer Stelle genauso schon. Also ja. Wie viele Unternehmen gibt es, die Lieferantenbewertung auch in Schulnoten machen? Das ist nicht ungewöhnlich.
Darf jeder tun, wie er möchte, ja.
Und diese Schulnoten dürfen auch, sage ich mal, nicht nur objektive, sondern auch subjektive Erfahrungen erhalten.
Hast du bei Schulnoten hast du immer so das Problem, dass du halt keine Schweizer Kunden mit dabei haben, dann hast du halt wieder ein Problem. 913, lass uns mal einen harten Cut machen, dass wir den 913 ja noch durchkriegen. Wir haben uns bei 913 ja, ich glaube, wir haben oben schon ganz viel gesagt, also da geht es um die Analyse und Bewertung. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 40 Minuten, 50 Minuten schon ziemlich viel über die Analyse gesprochen. Die Norm sagt halt einfach auch nochmal so ein paar Punkte mit rein, dass die Ergebnisse bewertet werden können. Leistung, Wirksamkeit des QM-Systems, da kommen wir ja auch noch beim internen Audit vielleicht da auch nochmal mit dabei, wenn wir uns den 9.2er angucken. Risikomanagement gucke ich mir an dieser Stelle an. Und immer nochmal wichtig, wir sind in der 9001, ist in dem im 911er steht drin, die Organisation muss geeignete, dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse aufbewahren. Geeignete Dokumentation, ja, da sind wir wieder ein bisschen in der Freiheit drin, aber an sich können wir nicht uns da hinsetzen, wenn der Auditor kommt und können sagen, ja, wir haben uns mal Gedanken gemacht, das ist alles Wölkchen, sondern wir sollten schon geeignete Dokumentation für den ganzen Kram führen. Wie aufwendig? Was geeignet ist, definiere ich für mich wieder, wir haben ja schon wieder gesagt, welche KPIs sind für mich geeignet, aber hier muss was geschrieben werden. Ein paar Stellen sagt die Norm halt einfach nur, kümmere dich drum, fordert aber nichts Dokumentiertes. An dieser Stelle wird mal was Dokumentiertes wieder gefordert.
Ja. Wenn ich es ein bisschen einfacher runterbrechen würde, im Endeffekt steht ja, ich muss verschiedene Analysen nutzen, um halt Sachen zu bewerten. So, und da steht da drin, nicht nur meine Produkte, nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch gesamttechnisch, nicht nur im Kleinen, im Großen, die Wirksamkeit von meinem QM-System. Für die verschiedenen Bereiche funktioniert das alles. Also sind nicht nur die Produkte, so wie ich es mir vorstelle, funktioniert auch das System drumherum, wie ich es mir vorstelle. Also misst zum Beispiel das System auch die richtigen Sachen oder sind meine Zahlen da Schrott? Und ich muss mir auch angucken, ob das Ganze in meinem Risikomanagement damit im Einklang steht. Und was ich auch noch wichtig finde, da steht auch die Leistung externer Anbieter. Also es gehören auch da die Leute mit rein, die mir Sachen liefern, an denen ich dranhänge, die für mich und mein QM-System, für meine Produkte da relevant sind. Und aus allem leite ich halt Bedarf für Verbesserungen ab und entscheide mich dann, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Und, ganz wichtig, abgeschlossene Maßnahmen, bisherige durchgeführte, sind auch ein Input für diese gesamte Sache. Mhm. Also ich gucke mir Sachen einmal abgeschlossen und fertig, dann vielleicht auch irgendwann mal nochmal an und sage, oh, war das gut so, bin ich mit dem Ergebnis immer noch zufrieden. Und am Ende, ja, wie du sagst, dokumentieren, was notwendig ist, damit ich auch in Zukunft weiß, was ich da eigentlich gemacht habe.
Genau.
In dem Maße so gering wie möglich, aber so viel wie nötig.
Genau. Super, Michael. Ich würde sagen, ich drücke mal ein bisschen auf die Zeittube drauf.
Ja, machen wir. Sind schon wieder relativ weit, ne?
Ja, das ist so. Oh Wunder, wir haben uns wieder verplappert. Aber vielen Dank. Wir haben den 9.1er durch, glaube ich. Passt ziemlich gut. Wer Fragen hat, wer Anregungen hat, bitte gerne bei uns melden. Ihr findet uns auf LinkedIn, ihr findet uns über www.qmtalk.de, da sind auch unsere Kontaktdaten, alles drauf, ein Podcast ist unten, die Daten auch verlinkt. Geht gerne in den Dialog, meldet euch gerne bei uns und ich würde mit dir, Michael, gerne beim nächsten Mal mit dem 9.2er starten. Dann gehen wir mal ins interne Audit.
Genau. Freue ich mich auch drauf. Das wird ein spannendes Ding.
Ja, ich hoffe, wir kriegen es in einer Session runter. Ich könnte fast prophezeien, es könnte eine längere Folge werden, aber wir versuchen uns wieder auf maximal eine Stunde zu committen. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ich würde sagen an alle draußen, habt eine gute Zeit. Wir hören uns zum nächsten Mal wieder, planmäßig in 14 Tagen. Michael, dir vielen Dank für die Zeit, für den richtig coolen Austausch. Es hat richtig Spaß gemacht. Allen eine gute Phase. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Hüttenberg. Ich bin raus. Tschüss.
Es war wie immer eine Freude. Bis bald. Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.